NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Es ist unglaublich, wie viel man derzeit erfahren kann über jüdische Geschichte und Gegenwart im norddeutschen Raum, hauptsächlich in Niedersachsen, aber auch in Sachsen-Anhalt. Denn am vergangenen Wochenende haben die jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide begonnen. Bisher gab es schon neben einer Eröffnungsveranstaltung in Seesen Führungen zu historischen jüdischen Schulen in Halberstadt und Wolfenbüttel, eine Führung durch Helmstedt, auch über den jüdischen Friedhof, eine kurzweilige Veranstaltung in Goslar mit dem Rabbiner und Kabarettisten Walter Rothschild und vieles andere mehr. Morgen gibt es ein israelisches Kochevent in Gifhorn, am Sonntag in Celle ein Theaterstück über Franz Kafkas Lieblingsschwester Otla David und am Dienstag, den 2. September, kann man in Seesen den vielbeachteten Film »A Letter to David« sehen, über den Schauspieler David Cunio, der immer noch von der Hamas als Geisel gehalten wird. Die Kulturtage dauern bis Ende September mit mehr als 50 Angeboten und werden veranstaltet vom Israel-Jakobson-Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte. Gastgeber ist diesmal die Stadt Seesen, wo Israel Jakobson maßgeblich wirkte und das Reformjudentum mitbegründete. Die Judaistin Rebecca Denz in Braunschweig gehört zum Kuratorenteam der Kulturtage. Das heißt, sie hat seit über einem Jahr mitgeplant, vernetzt und organisiert. Rebecca Denz, wie war denn der Start der Kulturtage?
Ja, zunächst einmal die Eröffnung in Seesen war gut besucht und weitere Veranstaltungen sind in der jetzt ja ersten Woche passiert. Besonders interessant und schön fand ich die Lesungen der Jugendbuchautorin Anja Räumschüssel aus ihren Büchern an Schulen in Seesen und Braunschweig.
Worauf freuen Sie sich denn besonders?
Ja, die Kulturtage verbinden ja Geschichte mit der Gegenwart. Deswegen freue ich mich erstmal auf ein historisches Thema, nämlich unsere erste Teilnahme am Historienfest in Seesen, dem Sehusa-Fest. Am 6. 7. September wird es stattfinden und wir werden uns, wie Jüdinnen in der frühen Neuzeit, also im 17. Jahrhundert aussahen, gewanden und mit unserer Laubhütte einen Stand machen, dort die Laubhütte gemeinsam schmücken und über jüdische Kultur mit den Leuten ins Gespräch kommen. Aber auch die Gegenwart spielt eine Rolle. Wir haben in Braunschweig am 18. September ein Podiumsgespräch zum Thema der sexualisierten Gewalt, israelbezogenem Antisemitismus und auch den gesellschaftlichen Reaktionen oder dem Schweigen auf diese Gräueltaten am und nach dem 7. Oktober. Wir haben drei Frauen eingeladen, das Gespräch zu führen. Wir waren in der Vorbereitung besonders positiv überrascht, dass es gelungen ist, eine große Reihe an Kooperationspartnern für die Veranstaltung zu gewinnen. Beispielsweise die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Braunschweig oder das Braunschweiger Zentrum für Gender Studies und natürlich auch das Städtische Museum waren sofort mit dabei und wir waren etwas verhalten oder haben uns auf anderes eingestellt, da der Kulturbereich sich nach dem 7. Oktober auch in Deutschland aus unserer Sicht nicht wirklich positioniert und hinter die auch deutschen Juden und Jüdinnen stellt. Aber umso positiv überraschter waren wir, dass es in dieser Veranstaltung zumindest gelingt.
Wenn jetzt Jüdisches vorgestellt wird in verschiedenen kleinen Orten, was war denn das für ein Judentum in diesen vielen kleineren Orten, in denen es jetzt Führungen gibt? Was hat man sich da vorzustellen?
Die Geschichte des ländlichen Judentums im deutschsprachigen Raum hat ja Mitte des 17. Jahrhunderts begonnen. Und so sind dann eben jüdische Gemeinschaften, nicht immer richtige Gemeinden im Sinne von Synagogengemeinden, entstanden an so kleinen Orten wie Helmstedt, Peine, Gifhorn, das, was wir heute Salzgitter nennen, oder später auch in Bad Harzburg. Und diese jüdische Geschichte zeichnet sich dadurch aus, dass es eben kleine jüdische Gemeinschaften waren und häufig auch eine flüchtige Geschichte war, also viel hin und her gab. Und eine Besonderheit hier in der Region zwischen Harz und Heide ist, dass eine Grundkonstante der jüdischen Kultur, nämlich die Bildung und der hohe Wert der Bildung hier besonders in Institutionen sich niedergeschlagen hat. Also wir haben die Jakobson-Schule in Seesen gehabt, die Samson-Schule in Wolfenbüttel, aber auch verschiedene landwirtschaftliche Ausbildungsstätten. die hier über Jahrzehnte und Jahrhunderte Juden und Jüdinnen, aber auch Nichtjuden und Nichtjüdinnen ausgebildet haben.
Und das war einigermaßen erstaunlich, weil das eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, überwiegend Landjudentum war. Also jetzt, was machten die Leute beruflich?
Auf dem Land waren sie häufig im Handelsbereich tätig, ob als Hausierer oder dann später, vor allem im 19. Jahrhundert, mit den ersten Ladengeschäften, die sie eröffnet haben, auch in Kleinstädten.
Sie betreuen ja auch das vom Israel-Jakobson-Netzwerk betriebene Portal Jüdisches Niedersachsen Online. Was findet man denn da? Was ist das für eine Plattform?
Ja, wir sind jetzt 2 Jahre online. Da geht es beispielsweise auf einer Themenseite darum, dass jüdische Stimmen aus Niedersachsen von Juden und Jüdinnen heute publik gemacht werden, die aus ihrem Leben erzählen, aus ihrem gesellschaftlichen Leben, aber auch religiösen Leben. Und wir setzen historische Akzente, wie beispielsweise eine Themenseite, die sich speziell mit jüdischen Frauen beschäftigt in Niedersachsen.
Was waren das für Frauen? Was haben die gemacht, an die Sie da erinnern, jüdische Frauen?
Wir haben Prominente dabei wie Hannah Arendt. Also 5 von 50 Frauenorten in Niedersachsen sind jüdischen Frauen gewidmet. Wir haben einmal Recha Freier aus Ostfriesland, die die Auswanderung bzw. Flucht nach Palästina, Eretz Israel, Kindern und Jugendlichen ermöglicht hat. Die wird dort porträtiert. Oder wir haben Paula Simon, die hier in der Region Braunschweig die erste Landärztin war um 1900.
Das Israel-Jakobson-Netzwerk wurde vor 9 Jahren gegründet und ist unglaublich gewachsen. Also Sie haben inzwischen mehrere, wenn auch in Teilzeit Angestellte. Was begründet Ihren Erfolg? Wie geht das?
Ein inhaltlicher Grund ist der, dass wir Heimatkunde, Heimatgeschichte betreiben in Niedersachsen, die die Diversität zeigen soll, die also auch jüdische Geschichte mit einbezieht, ob nun im ländlichen Raum oder in der Stadt. Und da ist es uns besonders wichtig, dann natürlich auch mit den Leuten vor Ort, also den Lokalforschern und Lokalforscherinnen zusammenzuarbeiten, die sich ja häufig seit Jahrzehnten verdient machen um die jüdische Geschichte an ihrem Ort. Auch wenn man sich unseren Vorstand anschaut, sieht man, dass fächerübergreifendes Denken zu schönen Blüten führen kann. Unser Präsident ist Germanistikprofessor. Wir haben eine Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, nämlich die hier in Braunschweig im Vorstand sitzen, 2 Museumsdirektorinnen, 2 ArchitekturhistorikerInnen und einen Bürgermeister. Und da greifen wir mit unseren unterschiedlichen Perspektiven die Projekte schön gemeinsam an. Und ein dritter wichtiger Punkt ist, dass wir tatsächlich die Netzwerkarbeit ernst nehmen. Das heißt, dass wir unsere Partner und Partnerinnen in die Projekte einbinden und mit ihnen neue Projekte entwickeln.
Haben Sie herzlichen Dank, Rebecca Denz vom Israel-Jakobson-Netzwerk. Alle Veranstaltungen im Rahmen der jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide finden Sie im Internet auf der Seite des Israel-Jakobson-Netzwerks unter Aktivitäten. Rebecca Denz, Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug I Love My Light von Maxim Biller gewünscht, frei übersetzt Ich liebe meinen Schmerz, von seinem Album Tapes. Ich wusste bis Anfang dieser Woche nicht mal, dass Maxim Biller nicht nur Schriftsteller ist, sondern auch singt und Gitarre spielt. Was mögen Sie an dem Song?
Ja, Maxim Biller begleitet mich, seitdem ich studiert habe. Ich mag an dem Lied, dass er, wie so häufig pointiert, Ideen auf den Punkt bringt und so eine kritische, aber ernstzunehmende Stimme der jüdischen Gemeinschaft ist.
Ja, und auch sehr selbstironisch, oder?
Ja, das kann er auch nicht anders.
Ich bin so wahnsinnig schön depressiv. Ich glaub, das ist bis jetzt mein allerschärfstes Tief. Ich könnt kotzen und heulen und schreien und komponieren. I love my life. Am besten ist es, wenn die Wände sich bewegen. Kiffen, trinken, schlaflos sein ist ja dann auch ein Segen. Ich könnte kotzen und heulen und schreien und komponieren. I love my light. Bom, ba-da-ba-bom, bom, ba-da-ba-bom, bom, ba-da-ba-bom, bom.
I love my light. Das war Maxim Biller. Er ist bekannt als Schriftsteller und gern provozierender Kolumnist. Biller wurde 1960 als Kind russisch-jüdischer Eltern in Prag geboren. Die Familie emigrierte 1971, 3 Jahre nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, nach Westdeutschland. Biller lebte zunächst in Hamburg, später in München, heute in Berlin. Er wurde bekannt mit der Kolumne 100 Zeilen Hass in der Zeitschrift Tempo. Die Texte erschienen auch als Buch und gelten heute als legendär. Zuletzt erschienen von ihm der Roman Mama Odessa 2023 und in diesem Jahr die Novelle Der unsterbliche Weil. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die jüdische Gemeinde Osnabrück hat den niederländisch-jüdischen Schriftsteller Leon de Winter von den jüdischen Kulturtagen ausgeladen. Grund dafür war eine Kolumne in der Tageszeitung Die Welt, in der de Winter Verständnis für die AfD geäußert hatte. Die jüdische Gemeinde betonte in einem Pressestatement, die darin vertretenen Positionen stünden in deutlichem Gegensatz zu den Grundwerten der jüdischen Gemeinde und dem, was sie mit dem Festival erreichen wolle, nämlich den Dialog zwischen den Kulturen zu ermöglichen und Brücken zu bauen. Der Schriftsteller selbst zeigte sich verwundert über die Ausladung. Er könne in seiner Kolumne nichts Faschistisches finden. De Winter hatte Verständnis für AfD-Aussagen geäußert, wonach die Migrationspolitik zum, so wörtlich, hunderttausendfachen Import von Menschen aus zutiefst rückständigen Kulturen geführt habe, in denen Frauen den Männern untergeordnet seien und Juden gehasst würden. Das jüdische Kulturfestival findet zum ersten Mal in Osnabrück statt. Vom 4. bis 7. September will die jüdische Gemeinde mit zahlreichen Veranstaltungen Einblicke in jüdische Geschichte, Traditionen und zeitgenössische Kunst ermöglichen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosor haben vor einer wachsenden Ausgrenzung jüdischer und israelischer Künstler vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts gewarnt. Wir erlebten eine neue Form der Stigmatisierung und eine Einschränkung der Kunstfreiheit. Das widerspreche den Grundwerten der Bundesrepublik, erklärte Weimer nach einem Treffen mit Prosor. Dieser hatte darüber berichtet, dass jüdischen Musikern zunehmend Auftritte verwehrt würden. Die Zahl der Buchungen gehe systematisch zurück, auch in Schauspiel, Regie, Musik und der Clubszene. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 werde es israelischen Künstlern in ganz Europa schwer gemacht, öffentlich aufzutreten. Jüdische Studierende erleben offenbar zunehmend ein Klima von Angst und Ausgrenzung. Wie aus einem Bericht des Europäischen Dachverbandes jüdischer Studierendenverbände hervorgeht, haben Gewalt, Holocaust-Relativierung und der Einfluss international vernetzter Gruppen an europäischen Hochschulen zugenommen. Dadurch werde die Sicherheit und Teilhabe von Jüdinnen und Juden auf ihrem jeweiligen Campus auch in Deutschland beeinträchtigt. Defizite sieht der Bericht vor allem bei den Leitungen der deutschen Hochschulen. So zeige der internationale Vergleich, dass das zögerliche Handeln vieler deutscher Universitätsleitungen ein wiederkehrendes Problem darstelle. Ein neuer Fotokatalog macht die Geschichten gewaltsam vertriebener jüdischer Familien aus Hamburg sichtbar. Die Fotos und Dokumente erzählen von Ausgrenzung, Flucht, Ankunft und Neubeginn. Damit seien sie Ausdruck gelebten jüdischen Lebens und damit auch wichtige historische Zeugnisse, sagte Kultursenator Carsten Broster. Anlass für den Katalog ist das 60-jährige Bestehen des Besuchsprogramms für ehemalige jüdische Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Programm bietet der Hamburger Senat seit 60 Jahren den Teilnehmenden die Möglichkeit, die Stadt zu besuchen, in der sie oder ihre Vorfahren zu Hause waren, bevor sie gewaltvoll vertrieben wurden. Soweit die Meldungen.
Wer als Jude oder Jüdin gesetzestreu leben möchte, will und muss koscher essen, was unter anderem beinhaltet, dass Fleisch nicht blutig sein darf. Koschere Schlachtung, das sogenannte Schächten, bedeutet, dass dem Tier ohne vorherige Betäubung die Halsschlagader durchgetrennt wird, sodass es ausblutet. Allerdings wird ein Tier mit diesem Schnitt, wenn er richtig ausgeführt wird, sofort bewusstlos. Da das Schächten in Deutschland aber verboten ist, kommt koscheres Fleisch in der Regel tiefgefroren aus Polen. 3 Männer in Berlin haben da einen Bedarf und eine Marktlücke entdeckt. Sie führen die erste koschere Fleischerei Deutschlands. Miron Tinnenberg hat sie besucht.
Etwas abgelegen im Berliner Westen kann man tatsächlich frisches, koscheres Fleisch kaufen. Das ist deutschlandweit eine Rarität, denn koscheres Fleisch wird aufgrund des Schächtverbots, also der traditionellen jüdischen Schlachtung, hierzulande eigentlich nur tiefgefroren importiert und verkauft. Eigentlich. Denn in der Fleischerei Golka Koscher sieht das Angebot anders aus.
Also heute habe ich ganz frisch Würstchen gemacht. Das sind Rinderwürstchen zum Braten, zum Grillen. Wir haben Hackfleisch, wir haben Chucksteak, wir haben hier Fingersticks, sehr zart. Dann haben wir hier Schinken, Pastrami, Pastirma. Und da drüben haben wir so Griebenschmalz aus Fett gemacht.
Das frische Fleisch kommt von geschächteten Tieren aus Polen. Cem Yilmaz mit türkischen Wurzeln ist einer der drei Geschäftsführer der Fleischerei. Er ist meist im hinteren Bereich tätig und Koch. Denn wie es sich für eine Fleischerei gehört, werden hier auch warme Speisen angeboten. Das Tagesgericht heute: Hackbällchen mit Mangotomaten und Reis. Eine Portion für knappe 11 Euro. Der 9-jährigen Rosalie schmeckt es heute.
Also ich esse ein paar Bällchen mit Soße. Ich werde einfach mal probieren. Und dann habe ich dazu noch Reis. Und dann steht auf einem kleinen Tellerchen noch daneben saure Gurken. Lecker. Und ich glaube irgendein Kohl, ein weißer Kohl und Salat. Jetzt probiere ich mal die Bällchen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker.
Neben der langen Theke steht noch ein großer, prall gefüllter Tiefkühlschrank.
Da hat man die Möglichkeit, gefrorene Sachen mitzunehmen, weil wir gemerkt haben, es wird viel Gefrorenes mitgenommen oder gefragt. Da haben wir zum Beispiel fertige Bolognese, fertige Köfte. Dann gibt es hier so Maisschnitzel, Schnitzel, Beinscheibe.
Eigentlich wollten sie mit der koscheren Fleischerei die Unart, dass es koscheres Fleisch nur tiefgefroren gibt, loswerden, erklärt der andere Geschäftsführer Aviel Avdar. Die Erfahrungen in den anderen Koscherläden erlebte er so.
Du willst Fleisch haben, hier ist Fleisch in einer Tüte. Meistens ist es Überraschung. Wenn es auftaucht, dann machst du auf und guckst, das sieht nicht so aus, wie du dir gedacht hast. Oder es gibt so Sachen drin, die du nicht gewünscht hast, wie zum Beispiel, man nimmt Pargit, Hühner, knochenlose Hühner mit Knorpel und mit Haut und mit Federn und ein bisschen Teile von Knochen und man hat keine Kontrolle darauf, weil es wird irgendwo im Ausland gepackt. Ja.
In der Folge hat Aviel Avdar oft sehnsüchtig in die Auslagen in türkischen Supermärkten geschaut und auf Fleisch verzichtet.
Das heißt, du brauchst Fleisch hier und die Juden sind praktisch, nehmen gefrorenes Fleisch, machen daraus Essen. Und für mich war das ein bisschen Beleidigung.
Obwohl alle drei Geschäftsführer Quereinsteiger sind, haben sie es geschafft, dass ihr Laden bereits seit einem Jahr professionell läuft. Der ausgebildete Fleischermeister Leon Lehmann verarbeitet die koscheren Schlachtkörper fachgerecht und, eine Besonderheit in der von Männern dominierten orthodoxen Welt, die Maschgicha Ruth Amirvaliev, eine weibliche Kaschrut-Aufseherin, kontrolliert, ob wirklich alles koscher ist. Und dennoch gibt es eine lange Fleischtradition, die der dritte Geschäftsführer Ranan Koren mitbringt.
Meine Familie kommt aus dieser Branche. Also mein Großvater ist in Bochum geboren und kam von Metzger- und Viehhändlerfamilie, die das getrieben in Deutschland fast 300 Jahre.
Und diese Tradition wird jetzt im Westend weitergeführt.
Die einzige koschere Fleischerei Deutschlands mitsamt Imbiss im Berliner Westend. Miron Tinnenberg stellte sie vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin.
Wenn du sprichst, ich will ein König über mich setzen. Gleich allen Völkern rings um mich her. So sollst du als König über dich setzen, wen der Ewige, dein Gott, erwählen wird. Einen von deinen Brüdern sollst du als König über dich setzen. Du darfst keinen Ausländer, der nicht dein Bruder ist, über dich setzen. Das aus der 5. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 15. Was ist ein Melech, ein König? Und heute können wir auch Präsident oder Premierminister sagen. In der Antike war es normal, dass ein Führer behauptete, er sei der Gott der Stadt oder des Stadtstaates, den er regierte. Und das Volk akzeptierte dies. Nur die Juden waren anders und sind es bis heute geblieben. Für die Juden konnte ein König ein Vertreter Gottes sein, aber er war nicht Gott. Er blieb ein sterblicher Mensch. Wenn Gott Gesetze gemacht hatte, dann musste sich auch der König an diese Gesetze halten. Wenn er das nicht tat, würde er von den Propheten heftig kritisiert. Der berühmte jüdische Philosoph und Gelehrte Maimonides schrieb in Hilchot Melachim, ein Buch, das alle Gesetze auflistet, die ein König zu befolgen hatte. Und im modernen Staat Israel haben wir gesehen, dass sogar ein Premierminister ins Gefängnis geschickt werden kann, wenn er es verdient hat. Und in anderen Ländern, man denke zum Beispiel an Präsident Nixon in den USA, kann ein Staatsoberhaupt wegen Regelverstoßes angeklagt werden. In anderen Ländern besteht der erste Schritt des Führers nach seiner Wahl leider oft darin, die Gesetze zu ändern, damit er für immer an der Macht bleiben kann. Dabei vergessen die meisten dieser Größenwahnsinnigen, dass der Begriff für immer nur Gott gehört und alle anderen sterblich sind. Was passiert, wenn man eine Außenseiter ernennt? Ich bin in England geboren und unsere königliche Familie stammt von einem Hannoveraner ab. König Georg I. Er regierte 1714 bis 1727. Im Großen und Ganzen hat das recht gut funktioniert, aber es gibt keine Garantien. Im Buch Samuel passiert es. Das Volk geht zum Propheten und sagt, wir wollen einen König, wir wollen so sein wie alle anderen. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 8, warnt der Prophet das Volk. Ein König wird eure Töchter und eure Herden nehmen. Er wird euer Land für seine eigenen Beamten nehmen. Er wird eure Söhne nehmen und sie zwingen, ihm zu dienen. Das Volk ist unbeeindruckt. Trotzdem wollen wir einen König über uns haben. Sie wollen Ordnung. Gott befiehlt Samuel, Shaul, den Sohn von Kisch, zu salben, der absolut keine Ahnung hat, was ein König tun sollte, der keine Ausbildung genossen hat, der manisch-depressiv ist. Aber er ist groß und macht Eindruck. Und die Dinge gehen tatsächlich schief. Eine Sache, die oft schief geht, ist die Frage der Nachfolge. Sollte jeder König gewählt werden? Oder übernimmt der Sohn oder der älteste Sohn eines bestehenden Königs automatisch das Amt? Wenn das bestimmt wird, was, wenn der Sohn für die Aufgabe nicht geeignet ist, nicht den Charakter oder die Gesundheit oder die Kraft für die Aufgabe hat? Was ist, wenn es mehrere Söhne gibt, die alle miteinander konkurrieren? Vielleicht nicht alle von der gleichen Frau, also halbe Brüder? Wäre es nicht besser, einen König nur für eine bestimmte Zeit zu wählen und ihm zu sagen, dass er nicht wiedergewählt werden kann? Dass seine Söhne sich zur Wahl stellen müssen, wie jeder andere auch. So wie seine Zeit George W. Bush. Übrigens heißt unser Wochenabschnitt Schoftim, die Richter. Und die Richter gelten als Gottes Vertreter. Sie sind für die Aufrechterhaltung von Recht und Gesetz verantwortlich. Das Leben kann sehr interessant werden, wenn sowohl der König als auch die Judikativ beschließen, dass sie die Besseren sind. Die gesundesten Staaten trennen die Exekutiv und die Judikativ und erlauben den Richtern, unabhängig zu bleiben und sich nur ihrem Gewissen und den Gesetzen gegenüber zu verantworten. Aber es kommt oft genug vor, dass der Präsident entscheidet, was das Gesetz sein soll und wie es angewendet wird und wer Richter am obersten Gericht sein soll. Ich werde hier keine Namen nennen. Also die Herausforderungen und die Probleme bleiben, trotz gutem Rat in der Tora. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Beroch Haus. Übersetzt lautet der Text, Segen und Dank gebührt dir von nun an bis in Ewigkeit. Es singt Kantor Leo Roth.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.